Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International. Im Studio für Sie ist Markéta Kachlíková. Wie steht es derzeit mit der Digitalisierung in Tschechien? Und ist der elektronische Kontakt mit den Behörden überhaupt gefragt? Antworten auf diese Fragen geben wir gleich in unserem Tagesecho. Viele tschechische Eishockey-Fans erlebten in den letzten Tagen traumlose Nächte, denn die U20-WM wurde im kanadischen Ottawa ausgetragen. Wie das tschechische Nationalteam bei den Weltmeisterschaften abgeschnitten hat, erfahren Sie in unserem zweiten Beitrag. Und im Anschluss daran bringen wir ein Geschichtsthema. Nicht nur tschechoslowakische Fallschirmspringer versuchten im Zweiten Weltkrieg, den Widerstand gegen die nationalsozialistischen Besatzer anzufachen. Im Mai 1944 sprangen auch Sudetendeutsche ab. Mehr dazu im Geschichtskapitel in etwa 10 Minuten. Bleiben Sie dran, zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten.
Tschechien hat im vergangenen Jahr erstmals das 2%-Ziel der NATO für Verteidigungsausgaben erreicht. Dies gab das Verteidigungsministerium in Prag am Montag bekannt. Nach den Berechnungen des Ressorts flossen knapp 167 Milliarden Kronen in Rüstung und weitere entsprechende Maßnahmen. Das sind umgerechnet 6,6 Milliarden Euro. Wie das Ministerium in einer Pressemitteilung schrieb, entspreche dies 2,09% des Bruttoinlandsproduktes, wenn man von der makroökonomischen Jahresprognose für Tschechien vom November ausgehe. Der Verbrauch von Strom und Gas hat 2024 in Tschechien stagniert. Damit kam der sinkende Trend aus den Vorjahren zum Stehen. Konkret verbrauchten die tschechischen Haushalte und Unternehmen sogar leicht mehr Gas als 2023, und zwar um 1,5%. Beim elektrischen Strom gab es einen leichten Rückgang von 0,6%. Laut der Analytikerin Camilla Reidler des meteorologischen Dienstes Ampermeto trugen die relativ niedrigen Preise und die Liefersicherheit dazu bei, dass nicht weiter Gas gespart wurde. Am Montagmorgen ist es in Teilen Tschechiens wegen Glatteises zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Vor allem auf der böhmisch-mährischen Höhe und den Mähren waren manche Straßen nur mit großer Vorsicht befahrbar. Einige wenige wurden sogar zur Sicherheit gesperrt. Im Kreis Südmähren blieben an einigen Orten die Busse des ÖPNV in ihren Depots. Die tschechischen Bahnen meldeten am Morgen 10 Abschnitte, in denen die Oberleitungen von Eis bedeckt waren und in denen der Zugverkehr deswegen zum Erliegen kam. Der zuständige Staatsanwalt hat bei der Verhandlung des Korruptionsfalls rund um Bauprojekte in der Stadt Liberec 3,5 Jahre Haft für den Kreishauptmann Martin Puta gefordert. Zudem soll laut dem Staatsanwalt die Baufirma Metrostaff umgerechnet 2,2 Millionen Euro Strafe zahlen und für 3 Jahre von öffentlichen Aufträgen in der Gegend ausgeschlossen werden. Der Fall wird bereits zum zweiten Mal vor Gericht verhandelt, nun vor dem Kreisgericht in Liberec. Die Anklage wirft Puta vor, Bestechungsgelder angenommen zu haben, um den Auftrag zur Restaurierung der Maria-Magdalena-Kirche in der Stadt zu vergeben. Der Hauptmann des Kreises Liberec hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Zum Sport. Tennisspieler Jiří Lehečka ist nach seinem Sieg beim ATP-Turnier im australischen Brisbane in der Weltrangliste nach oben geklettert. Er wird nun auf Rang 24 geführt. Damit ist der 23-jährige Profi aus Mladá Boleslav die neue Nummer 1 bei den tschechischen Tennisspielern. Er überholte Tomáš Machač, der 2 Plätze unter ihm rangiert. Bei den Frauen ist Barbora Krejčíková die am höchsten positionierte Tschechin. Sie hat derzeit noch Rang 10 inne, muss aber wegen einer Rückenverletzung das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres, die Australian Open, auslassen. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Dienstag ist es in Tschechien meist bedeckt. Im mährischen Landesteil kann es örtlich regnen, ansonsten nur vereinzelter Niederschlag. Ab 600 Metern fällt Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad Celsius.
Das waren die Nachrichten mit Till Janzer. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag International geht es weiter mit dem Tagesecho. Bis Ende des Jahres sollen in Tschechien 95% der Behördenkommunikation digital ablaufen können. Aber ist dieses Ziel realistisch? Und wie groß ist das Interesse der Menschen an einem elektronischen Kontakt mit dem Amt und dem Ausweis im Smartphone? Ferdinand Hauser berichtet.
Seit 1. Januar kann das Arbeitslosengeld in Tschechien online beantragt werden. Und auch bei vielen weiteren Angelegenheiten ist mit dem Jahreswechsel kein persönlicher Gang zum Amt mehr nötig. Das entspricht dem allgemeinen Trend, denn bis Ende 2025 will die Regierung in Prag ganze 95% der Verwaltung digitalisiert haben. Stark gefragt ist der elektronische Kontakt mit den Behörden derzeit allerdings noch nicht. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage, die die Meinungsforschungsagentur Median für den Tschechischen Rundfunk durchgeführt hat. 2/5 der Befragten gaben darin an, gar nicht digital mit dem Amt zu kommunizieren. Allerdings sagte fast die Hälfte der Studienteilnehmer, in Zukunft häufiger online mit den Behörden in Verbindung treten zu wollen. Vojtěch Dufek arbeitet für Median und sagt,
die elektronische Kommunikation oder etwa den Ausweis im Handy wollen eher jüngere Umfrageteilnehmer bis 44 Jahre nutzen. Vor allem handelt es sich um Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss, die in Großstädten mit mindestens 100.000 Einwohnern leben.
Sei es die Benachrichtigung zum Ablauf der Fahrerlaubnis oder der Antrag auf Sozialhilfe. Online läuft in Tschechien schon jetzt so einiges ab. Innenminister Vít Rakušan informierte vor einiger Zeit, dass ab Februar über 100 weitere Angelegenheiten, die unter sein Ressort fallen, digital erledigt werden können.
Man kann dann etwa den Verlust von Ausweisdokumenten, die Geburt eines Kindes oder den Schaden nach einem Brand auf diese Art melden. Und es sollen weitere Dienste hinzukommen.
Zur Digitalisierung der Verwaltung ist die Regierung derzeit gesetzlich verpflichtet. Der ursprünglich vorgesehene Termin, der Februar 2025, reicht zur Erfüllung aller Vorhaben aber nicht aus. Im Dezember hat das Kabinett deshalb einen Aufschub im Abgeordnetenhaus durchgebracht. Fertig digitalisiert soll Tschechien demnach erst 2027 sein. Von der Opposition gibt es allerdings Kritik an dem Vorgehen. Robert Králíček von der Partei ANO wirft die Frage auf.
Warum schiebt die Regierung dieses wichtige Gesetz, also diese digitale Verfassung, auf? Sie hat sie ja sogar gemeinsam mit uns in der vergangenen Legislaturperiode verabschiedet.
Zudem ist dann noch die viel beachtete Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens. Das Scheitern dieses Vorhabens führte letzten Herbst zum Ausstieg der Piratenpartei aus dem Regierungskabinett. Nun soll das Online-System von Grund auf neu entwickelt werden. An den Start gehen wird es nicht vor Januar 2028. Wegen der zahlreichen Komplikationen bei der Umstellung können die Bürger und Unternehmen ihre Anträge derzeit auch analog einreichen, das heißt, so wie früher, auf Papier. Und mit Unterlagen in gedruckter Form können nach wie vor noch andere Behördenangelegenheiten erledigt werden. Man wolle auch für diejenigen Menschen erreichbar bleiben, die keinen Internetzugang haben oder nicht über die Kompetenzen zur Nutzung digitaler Technologien verfügen, hieß es etwa aus der Zentrale der tschechischen Arbeitsämter. Zudem sagte deren Generaldirektor Daniel Krzysztof in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks,
in den Gesprächen mit den Arbeitssuchenden helfen wir dabei, einen Lebenslauf zu schreiben und sich auf dem Markt zu orientieren. Zudem versuchen wir, den Menschen nach vielen erfolglosen Bewerbungsverfahren ihre Frustration zu nehmen. Diese Treffen werden weiterhin vor Ort stattfinden, denn der menschliche Kontakt ist dabei unabdingbar.
Sie hörten einen Beitrag von Ferdinand Hauser. Die tschechische U20 Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM zum dritten Mal in Folge Medaillen gewonnen. Diesmal gab es Bronze. Martina Schneiberger fasst zusammen.
Viele tschechische Eishockey-Fans erlebten in den letzten Tagen traumlose Nächte, denn die U20-Weltmeisterschaft wurde im kanadischen Ottawa ausgetragen. Im Halbfinale, das nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zu Sonntag stattfand, unterlagen die jungen tschechischen Eishockeyspieler schließlich dem Team der USA mit 1:4, auch wenn sie in den ersten zwei Dritteln mit dem Gegner Schritt halten konnten. Im Spiel um Platz 3 traf Tschechien wieder auf die Schweden, gegen die man in der Vorrunde mit 2:4 verloren hatte. Diesmal aber waren die Kräfte auf beiden Seiten ausgeglichen. Nachdem das Spiel nicht einmal in der Verlängerung entschieden werden konnte, kam es zum Penalty-Schießen. Auf das entscheidende Tor mussten die Fans jedoch länger als üblich warten.
14. Serie zakončí český kapitán.
In der 14. Serie drehte der tschechische Kapitän an, kündigte der Fernsehreporter an und fing gleich darauf an zu jubeln. Das entscheidende Tor schoss Eduard Schalle. Es war sein zweiter Treffer während des Penalty-Schießens, in dem mit 28 Versuchen im Übrigen der Rekord des längsten Torschusswettbewerbs der U20-Weltmeisterschaft gebrochen wurde. Für die Website www.hockey.cz räumte Teamkapitän Schalle ein.
Als ich auf dem Eis war, war ich zuerst ein wenig nervös. Als ich den Penalty zuvor verwandelte, wusste ich, dass ich auch das nächste Mal das Tor treffe. Es war nicht leicht, ich hatte schon einige Chancen in der Verlängerung, wo ich das Spiel hätte entscheiden können. Beim Penaltyschießen stehen die Chancen 50:50. Unser Torwart Rabal hat sein Tor wunderbar verbarrikadiert. Ich wusste, dass es an mir ist, das Spiel zu entscheiden.
Für den Kapitän war es die dritte Medaille von einer U20-Weltmeisterschaft. Vor 2 Jahren holte er in Halifax mit dem Team Silber, letztes Jahr in Göteborg Bronze. Nationaltrainer Patrick Augusta war nun am Sonntag auf die ganze Mannschaft sichtlich stolz. Er sagte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks:
Ich weiß, dass es in Anführungszeichen nur Bronzemedaillen sind, aber diese Gruppe von Spielern hat sie wohl verdient. Sie haben hart gearbeitet und zusammengehalten. Es ist uns gelungen, die Mannschaft gut zusammenzustellen. Die Spieler wurden für ihre Mühen belohnt und wir wurden damit belohnt, dass wir das mit ihnen erleben konnten.
Für viele der Teammitglieder war es die letzte Möglichkeit, an einer U20-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Dies gilt jedoch nicht für den Angreifer Adam Nowotny, der vor knapp 2 Monaten seinen 17. Geburtstag feierte. Der jüngste tschechische Spieler in Ottawa hatte für seine Mitspieler nur lobende Worte übrig. Er merkte im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen an.
Es ist fantastisch. Wir sind hier eine super Truppe. Ich bin sehr froh, dass ich mit den Jungs hier sein konnte und dass wir den 3. Platz belegt haben.
Der ehemalige tschechische Eishockey-Nationalspieler Martin Procházka ist Olympiasieger von Nagano und 4-maliger Weltmeister. Er war während seiner Sportkarriere oft beim Penaltyschießen erfolgreich. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks äußerte sich Procházka über das dramatische Ende des Spiels um Bronze.
Das muss sehr schwer gewesen sein, sowohl für die Spieler als auch für die Torhüter. Ich denke, dass die Torwarte auf beiden Seiten glänzend waren. Schließlich siegte Michael Rabal. Für die Spieler ist es aus dem Grund nicht leicht, weil sie nach dem Spiel schon müde sind und sich wieder auf das Penaltyschießen konzentrieren müssen. Es freut mich, dass das den Jungs gelungen ist. Sie haben das wegen ihrer tollen Leistung bei dem Turnier absolut verdient.
Der tschechische Nachwuchs hatte nämlich zuvor etwa das kanadische Heimpublikum geschockt, denn am Donnerstag besiegte das Team die Kanadier und zog damit ins Halbfinale ein. Den WM-Titel holte in Ottawa das Team der USA, das Finnland mit 4:3 nach Verlängerung besiegte.
Soweit der Beitrag von Martina Schneibergova und soweit das Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es weiter. Nicht nur tschechoslowakische Fallschirmspringer versuchten im Zweiten Weltkrieg, den Widerstand gegen die nationalsozialistischen Besatzer anzufachen. Im Mai 1944 sprangen auch Sudetendeutsche ab. Die Mission, die sich im vergangenen Jahr zum 80. Mal gejährt hat, wurde von den sudetendeutschen Sozialdemokraten im Londoner Exil geleitet und vom britischen Geheimdienst vorbereitet. Till Janzer weiß mehr über den gefährlichen Auftrag der mutigen Männer. Sie hören eine Wiederholung vom Mai vergangenen Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Es ist der 4. Mai 1944, 3:30 Uhr morgens. So hat es Albert Exler 20 Jahre später in seinen Erinnerungen notiert. Er ist Sudetendeutscher und befindet sich in einem britischen Flugzeug über seiner Heimat. Zitat:
Ich hatte Angst und die Versuchung, die Frage des Piloten, ob ich auch wirklich abspringen wolle, mit Nein zu beantworten, die war groß. Der Gedanke, es nicht zu tun, das Unternehmen wieder aufzugeben, nahm verführerische Gewalt an. Lange Zeit zum Überlegen gab es freilich nicht. Das Signal zeigt rot an. Go! Und ehe es mir recht bewusst wurde, schwebte ich unter dem sich entfaltenden Fallschirm, pendelnd zwischen Himmel und Erde.
Und er pendelt mit dem Absprung auch zwischen Tod und Leben, könnte man sagen. Denn Exler ist Sozialdemokrat, ein Gegner Hitlers und schwebt über feindlichem Gebiet, weil die Sudeten bereits seit 1938 vom Deutschen Reich annektiert sind. Der Fallschirmspringer landet zwar sicher in einem Misthaufen nahe der Gemeinde Binsdorf in Nordböhmen und vergräbt Schirm sowie Sendeapparat im Boden. Zu seinem Entsetzen sieht er aber eine Gruppe Uniformierter aus Binsdorf kommen. In den Erinnerungen heißt es:
Lähmende Gewissheit, der Flug war entdeckt. Die Suche nach dem Ankömmling setzte ein. Das Spiel mit Untergang und Tod begann.
Albert Exler ist zwar in dem Moment alleine, aber an anderen Orten springen noch zwei weitere sudetendeutsche Sozialdemokraten über dem sogenannten Sudetengau ab. Über sie ist heute nur noch wenig bekannt, weil sie nicht überlebten. Anders bei Exler, der 1910 in Weigelsdorf in Mähren geboren wurde. Zunächst arbeitete er in einer Textilfabrik, ließ sich dann aber bei der sozialdemokratischen Zeitung Volkswacht in Troppau zum Journalisten ausbilden. Von 1932 bis 1934 leistete er seinen Wehrdienst in der tschechoslowakischen Armee. Nach dem Münchner Abkommen und der Angliederung der Sudetengebiete an Deutschland floh Exler nach Finnland. Und weiter der Historiker Thomas Oellermann vom Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Prag, der Experte ist für die Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokraten.
Albert Exler ist jemand, der emigrierte nach Finnland zum Beispiel 1938 vor den Nazis, kämpfte dann im Krieg der Finnen gegen die Sowjetunion, im sogenannten Winterkrieg, gelangte dann später nach Schweden und war dann schon in Schweden jemand, der eben ausgeguckt wurde für spezielle Operationen als Sudetendeutscher. Und letztlich ging es dann über eine Ausbildung in Großbritannien nach Sizilien. Denn das Flugzeug, das Exler ins Sudetenland brachte, das startete von Sizilien aus.
Die Mission, auf der er und seine Mitstreiter damals unterwegs sind, klingt mit dem heutigen Wissen wie von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nur ein kleiner Teil der sudetendeutschen Sozialdemokraten hatte 1938 und 1939 vor Hitler fliehen können. Ihre Partei DSAP hatte bis zum Münchner Abkommen noch der tschechoslowakischen Regierung angehört. Doch nach der Flucht nach London entfremden sich Ex-DSAP-Chef Wenzel Jaksch und Exilpräsident Edvard Beneš immer mehr. Es geht um die Frage, welche Stellung die Sudetendeutschen in einer erneuerten Tschechoslowakei haben würden. Jaksch fordert eine vollkommene Autonomie, die Beneš aber ablehnt. Letztlich plant der Exilpräsident die Vertreibung. Zunächst soll diese nur Kriegsverbrecher oder Anhänger des Nationalsozialismus betreffen. Doch dann wird klar, dass auch Gegner Hitlers gemeint sein sollen. Thomas Oellermann.
Aus den Erinnerungen von Albert Exler wissen wir eine ganze Reihe über die Mission, über die Aufgabe dieser Mission. Demzufolge ist es so, dass eben Exler und seine beiden Kollegen Persönlichkeiten des öffentlichen, gesellschaftlichen, politischen Lebens im Sudetenland kontaktieren sollten, um denen klarzumachen, dass man eben im Exil in London die Vertreibung diskutiert, und zwar eine allumfassende Vertreibung diskutiert. Und es war eben die Aufgabe, diese Persönlichkeiten zu motivieren, sich stärker zu positionieren, um klarzumachen, dass die Sudetendeutschen eben dann vielleicht doch nicht so stark Unterstützer sind der Nationalsozialisten.
Albert Exler muss sich aber nach dem Absprung erst einmal in Sicherheit bringen und auch einen Ort finden, an dem er für eine gewisse Zeit bleiben und sich verstecken kann. Da die Suche nach ihm bereits eingeleitet ist, sind einige der Verwandten und Bekannten, die er ausfindig macht, verängstigt. Letztlich muss er im Wald schlafen. Am nächsten Morgen geht er zum Bahnhof, um zu seinem Bruder zu kommen. Zitat:
Morgens um 6 Uhr kaufte ich mir eine Fahrkarte von Bodenbach nach Aussig. Ein verhängnisvoller Entschluss. Er kostete meinen Bruder später das Leben.
Dabei ist sein Bruder gar nicht zu Hause, sondern nur Exlers Schwägerin. Der Bruder wird dennoch später von der Gestapo verhaftet und zu Tode gequält, weil er nichts zum Aufenthaltsort von Albert Exler sagt und sagen kann. Aber auch die Mission an sich scheitert. Exler kann sich über seine Schwägerin mit Leopold Pölzl treffen, dem früheren sehr beliebten sozialdemokratischen Bürgermeister von Aussig, dem heutigen Ustinad Labem. Über ihn versucht der Agent, an weiter rechts stehende Politiker heranzukommen. Thomas Oellermann.
Angesprochen werden sollten solche Leute wie Rudolf Lotschmann von Auen, Nationaldemokrat, den man eben auch kannte aus den Anfängen der ersten Tschechoslowakischen Republik. Da gab es auch eine gewisse Zusammenarbeit. Ich meine, Jaksch und seine Leute konnten nicht wissen, dass dieser Rudolf Lotschmann von Auen in der Zwischenzeit auch zum Beispiel versucht hatte, Mitglied der NSDAP zu werden. Man hat versucht, Kontakt zu knüpfen zu Hans Krebs. Der war aber durch und durch Nationalsozialist, aber Sudetendeutscher. Also da hatte man auch überlegt, vielleicht kann man diesen Sudetendeutschen, auch wenn er Nationalsozialist ist, für dieses Thema sensibilisieren.
In seinen Erinnerungen beschreibt Albert Exler, wie er den Sozialdemokraten Pölzl auf Hans Krebs anspricht.
Dieser Mann habe ja großen Einfluss. Es wäre viel gewonnen, könnte er mich als Fremdarbeiter in den Schichtwerken unterbringen, um vor einer Entdeckung durch die Gestapo gesichert zu sein. Leopold Pölzl überlegte lange. Er sprach es leise aus. Das ist ausgeschlossen. Hans Krebs ist gefährlich. Er ist ein Schwein.
Albert Exler bemüht sich zudem, alte sozialdemokratische Kader zu aktivieren. Doch er muss auch einen Aufenthaltsort für Wochen oder Monate finden. Also fährt er nach Graslitz in Nordwestböhmen. Dort klingelt er mitten in der Nacht bei Maria Günzel, der ehemaligen Frauensekretärin der DSAP. Bei ihr lernt er eine weitere Parteigenossin kennen. Diese lebt in Wien und bietet ihre Hilfe an.
Er wird dann eine sehr lange Zeit versteckt von Erna Haberzettel, einer Sozialdemokratin, die auch gedichtet hat. Sie versteckt ihn dann eine gewisse Zeit in ihrer Wiener Wohnung. Das Ganze fliegt dann aber eben 1945 auch auf. Sie wählt ihren Freitod. Albert Exler wird verhaftet, wird nach Leitmeritz gebracht, sitzt dann da im Gefängnis, soll eigentlich hingerichtet werden. Und dann gelingt es ihm eben in den letzten Kriegstagen, seine Bewacher davon zu überzeugen, dass das nun mal keinen Sinn mehr macht. Und deswegen wird er dann auch freigelassen und überlebt diese Mission auch eben als einziger, und er gelangt dann, wie viele sudetendeutsche Antifaschisten und Sozialdemokraten, eben nach Westdeutschland, wo er sich der SPD anschließt. Das gilt auch für viele andere sudetendeutsche Sozialdemokraten, und er ist dann über viele Jahre tätig für den SPD-Pressedienst, also für die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit beim SPD-Parteivorstand in Bonn.
Die anderen beiden Mitstreiter sind Otto Pichl und Ernst Hofmann, zwei Arbeiter aus der sozialdemokratischen Emigration in Schweden, die wie Exler auf die Mission vorbereitet worden waren.
der britische Geheimdienst ja natürlich Interesse hatte daran, dass man Informationen gewinnt aus dem Sudetenland, aus der Tschechoslowakei, aus Deutschland, ja auch in diesem Falle, Sudetenland war ja Teil des Deutschen Reiches, der hat dann eben auch diese Mission ausgestattet, ne, und die Leute eben vorher auch ausgebildet. Otto Piche wird in Aussicht quasi gestellt durch Polizei, Gestapo und begeht dann in diesem Augenblick Selbstmord, wählt den Freitod. Ernst Hofmann wird verhaftet, bekommt einen Prozess vor dem Volksgerichtshof und wird dann später hingerichtet und jetzt mit einigen Mühen ist es gelungen, auch eine Grabstätte zu finden von ihm tatsächlich.
Und zwar im sächsischen Torgau, wo Ernst Hofmann am 29. November 1944 das Leben genommen wurde. Otto Pichel starb in Aussig wohl bereits am 31. August 1944. Erstaunlich ist, dass die Geschichte dieser Fallschirmspringer heute kaum bekannt ist. In Deutschland nicht und schon gar nicht in Tschechien. Den ersten und bisher einzigen zusammenhängenden Beitrag in einem tschechischen Medium hat Tomáš Lindner verfasst. Er erschien Ende 2022 beim Wochenmagazin Respekt. Lindner stützte sich vor allem auf die Erinnerungen von Albert Exler. Doch er versuchte auch, noch weitere Quellen ausfindig zu machen. Unter anderem konnte er mit zwei früheren Parteifreunden Exlers sprechen, Ortlieb Fiedler und Willi Karl. Dazu Tomáš Lindner.
Beide dieser alten Freunde oder Bekannten von Exler waren natürlich eine Generation jünger als er war. Also es gab eine gewisse durch Alter begründete Barriere und die meinten auch, dass Exler wenig über die Vergangenheit redete. Also die wussten nicht so viel neue Informationen über diese Mission, über diese Fallspringer-Mission. Aber sie konnten mir etwas über Exler erzählen, ja, dass er zum Beispiel ein großer Anhänger von Helmut Schmidts Politik war. Ja, der Herr Fliedner, der meinte zum Beispiel, dass er damals oft sich gestritten hat mit Albert Exler, wenn es um den NATO-Doppelbeschluss ging. Und der Albert Exler war da, wie er meinte, ziemlich klar antikommunistisch eingestellt und völlig auf der Linie von Helmut Schmidt.
Lindner gesteht, früher selbst keine Ahnung gehabt zu haben von der sudetendeutschen Fallschirmspringermission. Dabei kommt er aus einem Nachbarort von Abertam, aus dem Ernst Hofmann stammte.
Fallschirmspringer im Zweiten Weltkrieg sind ein wichtiger Bestandteil der tschechischen Geschichte. Und da fand ich es interessant, dass es auch sudetendeutsche Fallschirmspringer gab, die aus dem Exil herkamen ins an Deutschland annektierte Sudetenland und versuchten, irgendetwas Positives zu machen.
Auf seinen Beitrag für das tschechischsprachige Publikum hat Tomáš Lindner mehrere Reaktionen erhalten.
Ich bekam einige Leserpost und die war ja nur positiv. Ich hatte das Gefühl, dass einige Leser von der Geschichte berührt waren, dass sie auch überrascht waren, dass es sowas gab.
Der Redakteur von Respekt fügte zudem unter seinem mehrseitigen Beitrag noch einen Aufruf an die Leser hinzu. Sie sollten sich bei ihm melden, falls sie weitere Informationen zu den Fallschirmspringern und ihrer Mission hätten.
Diese Nachricht kann ich eigentlich jetzt per Radio Prag weitergeben, ja, weil ich glaube, da sind noch viele unbekannte Teile dieser Geschichte. Ja. Zum Beispiel der Albert Exler hat zwei Töchter. Ich denke, die leben noch, weil die sind erst nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Und ich weiß nicht, wie sie heißen oder wo sie leben, weil wahrscheinlich haben sie geheiratet und haben andere Nachnamen. Das war natürlich sehr interessant, mit den Töchtern zu reden und Kontakt aufzunehmen. Aber Exler, diese Ehe, aus der diese Töchter kamen, die wurde geschieden. Also deswegen hatten diese alten Freunde von Exler, mit denen ich sprach, keinen Kontakt zu den Töchtern oder wussten gar nicht, wo die leben.
Dasselbe gelte für Ernst Hofmann. Völlig unklar sei, was für ein Mensch er war, wie er vor dem Zweiten Weltkrieg in Abertam gelebt und was ihn dann zur Sozialdemokratie gebracht habe, sagt Lindner.
Ich sprach mit seiner Nichte, die schon in Bayern geboren wurde nach dem Weltkrieg, aber die wusste sehr wenig. Ja. Die meinte, die Familie war sehr still, es wurde wenig über die Vergangenheit gesprochen. Ja. Aber es war auch so ein Punkt, wo es interessant wäre, mehr zu erfahren. Ja. Also wenn jemand von den Hörern mehr weiß, bitte melden.
Sie hörten einen Beitrag von Till Janzer und damit verabschieden wir uns für heute. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks. Aus dem Studio verabschiedet sich Margareta Kachlíková.